Der IS beherrschte zunehmend die Medien der Welt und mein Denken. Seit Wochen saß ich an einem Buch über den Syrien- und Irak-Konflikt, doch ich konnte kein ausreichend authentisches Material über den IS finden. Wer waren diese blutigen Terroristen, vor denen ganze Armeen davonliefen, die ihre gezielten Tötungen selbst an Zivilisten sadistisch zelebrierten? Schon ab Juni 2014, vor meiner Reise nach Erbil, hatte ich versucht, über das Internet Kontakt mit den erklärten Feinden unserer Zivilisation aufzunehmen. Vor allem deutsche Dschihadisten interessierten mich. Ich bat meinen Sohn, mir bei der Recherche zu helfen. Hierzu war zähe Überzeugungsarbeit erforderlich. Wir mussten davon ausgehen, dass jede unserer Aktionen im Internet von westlichen Geheimdiensten beobachtet würde. Und Frederik hatte keine Lust, morgens um 5 Uhr vom Verfassungsschutz aus dem Bett geholt zu werden. Obwohl alles, was wir taten, rechtmäßig war. Es bestand sogar ein öffentliches Interesse, mehr über die deutschen Dschihadisten zu erfahren. Außerdem waren Frederik und ich publizistisch tätig. Frederik war mein wichtigster Mitarbeiter. Um mit offenen Karten zu spielen, informierte ich das Kanzleramt und ein einflussreiches Kabinettsmitglied sowie den Chefredakteur der ARD, meinen Freund Thomas Baumann, über meine Recherchepläne. Allerdings ohne genauere Details zu nennen. Ich hatte keine Lust, auch noch als IS-Unterstützer diffamiert zu werden, da ich schon als Assad-Freund galt. Gleich am ersten Abend unserer Recherchen, am 9. Juni, fanden wir über 80 deutsche Dschihadisten im Internet. Sie bekamen von Frederik einen Brief, den ich in der Nacht zuvor entworfen hatte. Frederik fiel die Aufgabe zu, ihn zu überarbeiten und zu unterschreiben. »Hallo, mein Name ist Frederik Todenhöfer und ich schreibe dir im Auftrag meines Vaters, Jürgen Todenhöfer. Wir haben dich hier auf Facebook gefunden, deine Beiträge gelesen und Bilder gesehen, woraus wir schließen konnten, dass du dich in Syrien befindest. Ich weiß nicht, ob du meinen Vater oder seine Arbeit kennst, aber er hat sich in den letzten Jahren bemüht, ein faires Bild des Islam zu zeichnen. Er war vor und während des Krieges mehrmals in Syrien. Er findet diesen Krieg wie alle Kriege furchtbar. Aber er gibt nicht nur einer Seite die Schuld. Er findet, dass es keine anständigen Kriege gibt. Er hat das in vielen Kriegen erfahren müssen, beginnend mit dem Freiheitskrieg der Algerier in den 60er Jahren. In Syrien hat er mit Mitgliedern aller nennenswerten Rebellengruppen Gespräche geführt, auch mit Al-Qaida-nahen Gruppen und auch mit der Regierung. Er spricht in allen Konflikten immer mit beiden Seiten. Daher würde er sich gerne auch mit dir oder deinen Freunden unterhalten. Er möchte eure Motive kennenlernen. Grüße, Frederik. 15 der Angeschriebenen antworteten. Die meisten der anschließenden Chats und Skype-Telefonate waren nur kurz. Immer wieder brach die Verbindung ab. Die Gesprächspartner blieben misstrauisch. Mit 2 Gesprächspartnern konnten wir mehrere Monate kommunizieren. Ihnen war klar, dass ich ihre politische Haltung und ihr brutales Handeln missbilligte. Trotzdem schienen sie ein starkes Interesse daran zu haben, ihre Sicht der Dinge mitzuteilen. Die Skype-Unterhaltungen waren technisch ausgesprochen mühsam, weil die Internetverbindung meist schlecht war. Nach vielen unserer mehrstündigen Skype-Telefonate hatte ich höllische Kopfschmerzen. Nicht nur wegen der technischen Schwierigkeiten, auch wegen des Inhalts unserer Gespräche. Salim. Salim, so sein Kampfname, ist ein einfacher, fast gutmütig wirkender 30-jähriger Dschihadist aus Frankfurt. Er kämpfte, als unser Kontakt Ende Juli abbrach, für die überwiegend ausländische Dschihadistengruppe Jund al-Aqsa. Davor war er Kämpfer von Jabhat al-Nusra und des IS. Vom IS distanzierte er sich in unserem Interview deutlich. Er ist ein Junge voller Widersprüche. In Deutschland hat er, wie er sagt, viel Mist gebaut. Den will er in Syrien wiedergutmachen, indem er Muslime gegen das Assad-Regime verteidigt. Er will ein guter Mensch werden. Frederik und ich haben oft darüber diskutiert, ob wir ihn nicht überreden könnten, aufzuhören und woanders sein normales Leben aufzubauen. Doch da der Kontakt Ende Juli auf einmal völlig abbrach und er seither auch nicht mehr online war, müssen wir davon ausgehen, dass er entweder tot ist oder gefangen genommen wurde.